Ich lese den Text zur Predigt ab Römer 14, Vers 1. Des Schwachen im Glauben nehmt euch an, doch nicht, um über Meinungen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber aufgerichtet werden, denn der Herr vermag ihn aufzurichten. Dieser achtet einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Ein jeglicher sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Herrn schaut, schaut darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag schaut, schaut nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst nicht für den Herrn und dankt Gott. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle dem Richterstuhl Christi erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich beugen jedes Knie und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also ein jeglicher für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder Anstoß noch Ärgernis gegeben werde. Ich weiß und bin in dem Herrn Jesus davon überzeugt, dass nichts an sich selbst unrein ist, sondern nur für den, der etwas für unrein hält, ist es unrein. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du schon nicht nach der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht den, für welchen Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und auch von den Menschen gebilligt. So lasst uns nun dem nachjagen, was zum Frieden und zur Erbauung untereinander dient. Zerstöre nicht wegen einer Speise Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, welcher es mit Anstoß isst. Es ist gut, wenn du kein Fleisch issest und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Du hast Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Selig, wer sich selbst nicht beschuldigt in dem, was er billigt. Wer aber zweifelt und doch isst, der ist verurteilt, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Es ist aber unsere, der starken Pflicht, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht Gefallen an uns selber zu haben. Es soll aber ein jeder von uns seinem nächsten Gefallen zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich geschmäht haben, sind auf mich gefallen. Was aber zuvor geschrieben worden ist, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott und den Vater unseres Herrn Jesus Christus lobet. Darum nehmt euch einer des anderen an, gleich wie auch Christus sich eurer angenommen hat, zu Gottes Ehre.
Moin! Ich freue mich, dass ich ein bisschen Freigang bekommen habe von meiner Vereinigung, bei euch sein darf. und übermittle euch sozusagen, und damit beschließe ich dann auch den offiziellen Teil, die offiziellen Grüße der Hansa-Vereinigung hier nach Stuttgart. Wir haben ein ganzes Kapitel zusammen gelesen, habt ihr das gemerkt? Und wenn ihr es gemerkt habt, sogar noch mehr als ein Kapitel. Manche haben sich gefreut, Mensch, jetzt ist es vorbei, und dann hat er noch weitergelesen. Das ist eine gute Übung, mal so einen ganzen Abschnitt konzentriert zu lesen. Einen Abschnitt, der sehr, sehr spannend ist. Wir haben ja diesen Studiensabbat unter ein Motto gestellt. Und das Motto war ein, ich muss mich selber erinnern, was für ein Motto habe ich ausgegeben, ein bunter Haufen Plädoyer für eine binnenadventistische Ökumene. Das, damit wir schon alle Reizworte im Titel haben, haben wir das so gewählt, soll ja dann auch den Besuch noch verstärken. Jetzt haben wir gelesen, dieses Kapitel. Und wir haben von den Starken gelesen und den Schwachen. Bin kurz versucht, mal hier per Entscheid zu fragen, wie viele Starke wir haben und wie viele Schwache, damit wir das gleich klargezogen haben, wer zu welcher Gruppe gehört. Oh, vielen Dank. Ich habe mir Wasser gewünscht und dieser Wunsch geht schon in Erfüllung. Wenn ich Wasser habe, kann ich immer viel länger predigen. Willensstark. Ausdrucksstark. Glaubensstark. Leistungsstark. Finanzstark. Charakterstark. Eine starke Persönlichkeit, eine starke Performance, überhaupt ein starker Typ. Das wollen wir alle gerne sein. Stark sein. Denn stark sein heißt, die Kontrolle haben und sie auch behalten. Stark sein heißt cool sein und cool bleiben. Stark sein heißt bewundert werden. Ich war früher immer ein Hänfling in meiner Jugend. So ein Dünner mit Hühnerbrust. Im Sommer, wenn beim Fußballspielen die anderen Jungs alle ihre T-Shirts auszogen, ich nicht. Dann habe ich eine Lehre gemacht als Landwirt. Wenn man erstmal so ein paar Tonnen Getreide von A nach B geschafft hat, hat man auch einen Body. Da hat meine Frau mich dann auch geheiratet. Auf dem Pfadfinderlager dieses Jahr, so berichtet mir mein Sohn, da war in seiner Gruppe ein Gast, 19 Jahre, aus dem Ausland, der Freund von einem der Teilnehmer, so einer, der in seiner Freizeit stundenlang Eisen verbiegt, ja, und der auch Fitnesstrainer-Ausbildung macht, starker Typ. Und er hatte mir so ein Video geschickt. Ich dachte, was ist denn das hier für ein Gorilla, der da in der Gruppe noch ist? Wirklich so ein ganz aufgepumpter. Als ich meinen Sohn gefragt habe, der ist 15, wie das Lager war und so, der hat von nichts anderem erzählt. Nur von diesen Bizeps, die so groß waren wie meine Oberschenkel. Stark sein. Wenn man 15 ist, will man stark sein. Niemand umgekehrt, niemand will schwach sein. Schwach sein heißt, Loser zu sein. Schwach sein heißt, um Hilfe bitten zu müssen. Schwach sein ist uncool. Schwach sein heißt, ganz unten in der Nahrungskette zu stehen. Aber später dann, also nach der Therapie oder nach der Bekehrung, dann finden wir hoffentlich heraus im Leben, was echte Stärke ist. Und wie stark es sein kann, Schwäche zu zeigen und zuzugeben. Dann verschiebt sich auf einmal das Gefüge von stark und von schwach. Und das passiert auch, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir von ihm hören, wenn wir seine Geschichten lesen, was er gemacht hat. Stark. Seine Reden. Seine Argumente, seine Unbeugsamkeit. Stark, die innere Ruhe, die er ausstrahlte. Schwach, dass er weint am Grab seines Freundes Lazarus. Schwach, hängt mit den Losern ab. Schwach, wehrt sich nicht, wenn man ihn an ein Kreuz hängt. Und plötzlich, so erklärt uns Paulus das, wird diese Schwäche zur Stärke, die alles verändert. Sodass sogar dieser Paulus sagen wird später im 2. Korinther, Kapitel 12, ich will mich nur der Schwachheit rühmen, weil Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Da haben wir jetzt diesen Text. Und wer bei der Lesung nicht aufgepasst hat, der muss den nachlesen. Römer 14 und dann noch 15, den ersten Abschnitt bis Vers 7. Ich finde den oben zitierten, also gerade zitierten Text 2. Korinther 12 schön. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe diesen Text in meinem Büro hängen. Und ich habe ihn geerbt von meinem Großvater. Ich bin heute schon auf meinen Großvater angesprochen worden. Du hattest mich darauf angesprochen. Habe mich sehr gefreut. Ja. Ich komme aus so einer Adventistendynastie. Und mein Onkel Prediger, mein Vater Prediger, mein Opa Prediger, mein anderer Opa Prediger ist, also Prediger sein ist so eine Art Gendefekt in der Familie. Aber im Norden dominierte ganz klar mein Großvater väterlicherseits und ich werde ständig auf ihn angesprochen und nie auf meinen Großvater mütterlicherseits, dessen Wirken er hier im Süden war und war auch mal Pastor in Stuttgart. Und jetzt bin ich heute auf den angesprochen worden und habe mich sehr gefreut. Und dieser Opa, der hat mir dieses Holztäfelchen vermacht, auf dem so eingraviert, so holzgravurmäßig steht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das habe ich mir ins Stammbuch geschrieben, habe ich mir ins Büro gehängt, um mich immer daran zu erinnern. Den Text, den mag ich. Ihr werdet es mir also nicht nachsehen, dass ich mit Römer 14 zunächst erstmal so meine Probleme habe. Problem damit habe ich, dass Paulus so ganz unpädagogisch dieses Kapitel anfängt, indem er die Gemeinde in Starke und Schwache einteilt. Der Starke ist alles, der Schwache ist Gemüse. Das ist der Titel der Predigt. Das ist wörtlich. Wenn man ins Griechische reinschaut, ist es genau so mit einem Tropfen Ironie wahrscheinlich oder Sarkasmus, es ist genauso, steht er auch so. Und dann geht er sogar noch weiter am Anfang des ersten Verses, im 15. Kapitel, da sagt er denn, wir Starken, wir sind die Starken. Und das, finde ich, widerspricht sich ein bisschen, weil mitten in dem Text, den wir gelesen haben, sagt er, ja, wir sollen einander nicht richten. Habt ihr mitbekommen, oder? Da finde ich die Einteilung in stark und schwach ein bisschen schwach. Also was genau meint denn Paulus Und an wen denkt er, wenn er an die Starken denkt? Ich habe ja gesagt, die Antwort gibt er. Wir. Wir sind die Starken. Ne? Unsere Nationalelf. Wir sind die Starken. Ja? Die letzten 5 Spiele haben wir Schwäche vorgetäuscht. Aber das haben wir ganz bewusst gemacht. Die Starken sind immer wir. Die Schwachen sind immer die anderen. Und das war offenbar damals auch noch nicht anders. Je stärker unsere, also da war wieder das Wort, ne, stärker unsere Überzeugungen sind, umso schwächer werden die anderen. Und die anderen, das sind die mit der anderen Meinung. Hier über das Essen. Der eine isst alles, der andere Gemüse. Bei uns in den Gemeinden haben wir ein Bundespotpourri an Themen, die wir noch dranhängen könnten, beispielhaft. Musik ist beliebt. Die einen hören alles, die anderen nur Gemüse. Die Schwachen, die sitzen im Norden und die Starken im Süden. Wenn man im Süden ist, ist es vielleicht umgekehrt. Oder wenn man Nordamerikaner ist, dann teilt man das in Ost und West. Und wir streiten uns um diese Meinungen. Um Sabbatgestaltung, Frauenordination, Kleidung, Schmuck, Ernährung, Ehe, Homosexualität, Schöpfungstage, Abtreibung, Teppichfarbe, Synkopen, das kleine Horn, den Frühregen, den Spätregen, den Dauerregen, hier bei uns in Hamburg. Die Hermeneutik, kurzum, wir sind stark im Streiten. Und ein Kollege, den wir jetzt aus Holland dazu gewinnen konnten, hat mir gesagt, das ist da auch nicht anders. Und dann hat er mir offenbart, selbst in Holland, wir hätten es nicht erwartet, streitet man sich um den Kaffee. Aber, anders als hier, man streitet sich um die Sorte. Also, wir sind stark im Streiten. Also von Holland zurück nach Rom. Paulus schreibt an die Römer, wir befinden uns hier mitten im 14. Kapitel. Müssen wir ein bisschen uns dem Römerbrief nähern. Die neueren Kommentatoren haben einen anderen Weg eingeschlagen, als wir das jahrzehntelang im Römerbrief so annahmen. Ich habe das am Anfang in meinen Bibelstunden auch immer gesagt. Ich habe gesagt, der Römerbrief, der ist was ganz Besonderes. Der ist deswegen was ganz Besonderes, weil Paulus sich hier nicht mit Problemen wie in Korinth befassen muss, sondern er kann einfach mal so das Evangelium wie ein Adler in luftiger Höhe kreisend darstellen. Das sieht man heute nicht mehr so. Man sieht und merkt die Spuren auch zwischen den Zeilen und in den Kapiteln, dass Paulus einen Anlass hat, auch einen Anlass zur Sorge, dass Paulus konkret Einflüsse abwehren will, die die Gemeinde in Rom bedrohen und verwirren. Wahrscheinlich die ähnlichen, wenn nicht sogar der gleiche Lehrer, der schon die Galater wuschig macht. Er bekämpft also zunächst einmal, das sind die ersten Kapitel des Römerbriefes, Gefahren, die die Gemeinde von außen bedrohen und gibt sich da sehr viel Mühe. Diese Gegner, die er bekämpft, lassen sich nicht mühelos irgendeiner ethnischen oder religiösen Gruppe zuordnen, wie wir das vielleicht leichtfertig tun. Man könnte sie am besten bezeichnen als die mit dem Evangelium Plus. Ja, also Evangelium Plus heißt das Evangelium Plus. Das Plus erklären sie dann, was man dann noch braucht. Und das sind sozusagen die ersten Kapitel im Römerbrief. Und jetzt kommt die Wendung im 14. Kapitel. Da widmete sich nun Paulus den zersetzenden Gefahren im Inneren. Dort, wo wenn man diese Gefahren nicht angeht, die Implosion droht. Man könnte sagen, in den ersten Kapiteln schildert er die Grundlagen des Glaubens. Aber in diesem Kapitel passiert das, was Karl Barth in seinem Römerbriefkommentar, der sich im nächsten Jahr zum 100. Mal jähren wird, der Geburtstag seines ersten Buches, der Römerbrief. Karl Barth fasste das in einem Satz zusammen, da müsst ihr jetzt zweimal hinhören. Nicht, weil die Karl Barth-Kenner wissen das, weil er so lang und schachtlich ist, sondern er ist kurz, sondern weil man erstmal denkt, was soll das denn? Soll ich euch den Satz sagen? Gut. Hatte ich auch vor. Er sagt, nicht vor dem Glauben werden wir gewarnt, aber vor unserem Glauben. Soll ich es nochmal sagen? Nicht vor dem Glauben werden wir gewarnt, sondern vor unserem Glauben. Das ist das, was in diesem Kapitel passiert. Und nun die Antwort auf die Frage, wer genau waren jetzt die Allesfresser und wer waren die Gemüseheinis? Da glaube ich, dass auch Paulus, weil wenn wir das hören, dann lachen wir ja. Ja? Dann merken wir, dass eine gewisse Ironie, ein gewisser Sarkasmus dabei. Und ich bin der Überzeugung, dass Paulus mit diesen Elementen damals auch schon gearbeitet hat. Das heißt, er wird sie irgendwo abgeholt haben. Er wird beim Vorlesen gewollt haben, dass die Leute ein bisschen schmunzeln über die Starken, über die Schwachen und über die Gemüseesser und die Allesesser. Er wird das gewollt haben. Er wird uns abgeholt haben damit, ja, so sind wir, so teilen wir uns ein. Das sind so die Stempel, die wir uns gerne aufdrücken. Die große Auslegungstradition hat vermutlich unbewusst den weiteren Verlauf der Kirchengeschichte, also das Verschwinden, das Unterdrücken, das Verdrängen des Judenchristentums für die Schwachen gehalten. Ja, ganz klar, die Geschichte spricht ganz klar, das waren die Schwachen, sonst wären sie ja noch unter uns. Sonst wären sie ja noch da. Also diejenigen, die sich unreiner Speisen enthalten und den Sabbat halten. Damit ist klar, als Adventisten sind wir, jedenfalls für alle anderen, schon mal keine Kandidaten für die Starken. Ist es denn so? Diktiert uns die Geschichte, was Paulus meinte, das, was später stattfand, dieses tragische Ereignis, dass die Gemeinde es über Dauer nicht geschafft hatte, die zwei Welten von Juden und griechischem Christentum zusammenzuhalten, was eine Tragik ist. Da müssen wir ein paar Einwände dagegen erheben. Denn die Schwachen, das fällt auf im Text, die werden bewusst nicht näher definiert. Und ich glaube, Paulus hat das in Ausübung eines weisen Seelsorgers getan. Denn an anderer Stelle wissen wir, dass Paulus auch richtig auf den Schlamm hauen kann und er kann auch Namen benennen. Ganz konkrete Leute sagen, wenn ihr den seht, nicht grüßen. Ja? Also er kann da auch deutlich werden, er kann Gruppen benennen. Hier redet er bewusst geheimnisvoll noch von Starken und Schwachen. Zweitens, die geschilderten Essensgewohnheiten, also nur Gemüse, ist überhaupt kein alttestamentliches Vorbild. Damit lässt sich nicht eindeutig feststellen, hier sind Juden, Griechen gemeint. Drittens, also bei den Tagen ist es auch, einer hält einen Tag, ein anderer. Auch da bleibt er bewusst unpräzise. Er hätte ja auch präzise werden können und sagen, wie an anderer Stelle, das da meine ich. So sind viele Ausleger der Meinung, dass wenn es in Richtung Essen geht, es mit den Tagen, die da gehalten wird, besondere Fastengewohnheiten gemeint sind. Aber er spricht eben von Starken und von Schwachen. Heute sind wir genauso unpräzise geblieben. Ja? Wir haben für Schwache und Starke haben wir andere Worte, die klingen so ein bisschen intellektueller. Liberale, Konservative. Ja. Karl Barth hat auch zwei Begriffe eingeführt, die fand ich auch sehr schön. Er spricht von den Freiheitlichen und von den Präzisen. Ja, fand ich schön beobachtet. Die Präzisen, also der Präzise ist der, der will es genau wissen. der will es auch genau machen. Wer genau hinhört in diesem Abschnitt, der kann aber auch zum gegenteiligen Schluss kommen, nämlich dass Paulus nicht Partei ergreift für die selbstverständlich sich als die Starken wähnenden, zu denen er sich dazu zählt, in, wie ich sage, einer gewissen Ironie, sondern dass er sich auch stark macht für die Schwachen. Denn es geht ihm nicht darum, die einen als Allesfresser und die anderen als Gemüseadepten hinzustellen, sondern es geht ihm um das Miteinander. Das ist der Kern seines Kapitels. Wie kommen wir denn miteinander aus? Wie gehen wir denn um mit den Minderheiten? Ob es nur die Freiheitlichen sind oder die Präzisen? Und damit kommen wir dann zum nächsten Schritt, zum Kern sozusagen, hier drin, in diesem Kapitel. Ich habe ja schon ein paar beliebte Themen aufgezeigt, ja. Schlagzeug, ja oder nein, Bundesliga am Sabbat schauen, ja oder nein, Kaffee trinken, Fleisch essen, was auch immer. Alle diese Probleme, die wir heute so begeistert bestreiten, gab es ja auch damals. War vielleicht ein bisschen anders geartet. Die gibt es heute und Freunde, die wird es morgen auch noch geben. Das wird immer so sein. Deswegen muss Paulus auch gar nicht näher benennen, welche Gruppe nun genau welches Problem hatte. Obwohl wir uns, zumal wenn wir exegetisch unterwegs sind, schon genau wünschen, dass er uns mal sagte, wer da gemeint ist, weil das könnte uns ja noch dienlich sein in dem einen oder anderen Konflikt. Es liegt ihm fern, die Starken als wirklich stark und die Schwachen als wirklich schwach zu entlarven. Es ist die Bedrohung der inneren Gemeinschaft, die innere Gefahr für die Einheit, die ihn umtreibt. Und diese Gefahr ist nicht die Vielfalt, sondern die fehlende Liebe. Das ist die innere Gefahr. Und die zeigt sich im Beurteilen, im Verurteilen, im Bewerten, im Richten. Denn alle diese Tätigkeiten, beurteilen, verurteilen, bewerten, richten, die gehen am besten von der Hand, wenn man nicht liebt. Deswegen ist Justiz ja auch blind. Ja? Deswegen kann sie das am besten. Und genau das ist das, wovor Paulus uns warnt. Er sagt, was richtest du deinen Bruder? Oder deine Schwester. Damit nimmt Paulus erstmal instinktiv die Schwachen und die Minderheiten in Schutz. Sag mal, einen Moment mal. Er stellt sich davor. Denn wer richtet, der macht sich ja zum Schiedsrichter. Und Paulus sagt, du bist nicht Schiedsrichter. Du bist Feldspieler. Du gehst aufs Feld und spielst mit. Und zwar nach den vorgegebenen Regeln. Diese Regeln sind Gemeinschaft ausüben, Liebe praktizieren, keinen Anstoß geben und den anderen aushalten, bis es wehtut. Christliche Gemeinschaft, christliche Einheit erfordert nämlich ein Aufeinanderzugehen bis zur Schmerzgrenze. Ich will euch ein Beispiel geben. Vor 2 Wochen habe ich mit einem Bruder gesprochen. Der schildert mir Folgendes. Er will mit seiner Frau silberne oder goldene Hochzeit feiern. Ich habe nicht mehr in Erinnerung, irgendeine von diesen Metallen war das auf jeden Fall. Und für ihn sagt er, der Sabbat hat für mich immer und für unsere Beziehung eine ganz große Bedeutung gehabt. Das war so der Tag, da konnten wir unsere Ehe pflegen. Da hatten wir auch Zeit füreinander und wir haben auch auf dem Sabbat geheiratet. Und das hat uns immer begleitet und wir wollen auch auf dem Sabbat, möchten wir unsere metallene Hochzeiter feiern. Schön im Restaurant, die ganze Familie schick eingeladen. Aber eines der Kinder von ihm gehört zu den Präzisen. Und ist der Ansicht, Restaurant und Sabbat, da komme ich nicht mit. Frage, was siegt? Die Wahrheit oder die Liebe? War so schnell die Schmerzgrenze schon erreicht? Wo kündigen wir die Gemeinschaft auf? Noch ein Beispiel. Ich betreue eine psychisch Kranke. Es gibt immer so Menschen, die hat einem der Herr ins Leben gesetzt, damit man demütig bleibt. So Menschen, wo man denkt, denen hast du schon die volle Prise Evangelium gegeben, aber irgendwie geht es nicht voran. Und du kannst nur eins da sein in der nächsten Krise. Naja, jedenfalls, diese Dame ist mittlerweile von den meisten Drogen runter und sie hat so ungefähr die ganze Palette auch gerne gleichzeitig durchprobiert. Mit dem Rauchen, das wäre schon viel zu weit gedacht, damit aufzuhören. Aber ich besuche sie und dann sehe ich da, wie so eine E-Zigarette da rumliegt. Ne? Dann sagt sie, ist kaputt. Ja. Da fehlen irgendwelche Ersatzteile und Liquid und so. Ich kenne mich ja überhaupt nicht mit dem Zeug aus. Ne? Da sagt sie, ich möchte ja eigentlich ein bisschen von dem Nikotin runterkommen und wenn ich das mit diesen E-Zigaretten mache, dann kann ich bestimmen, wie viel da drin ist. Dann kann ich das entsprechend kaufen, kann ich ein bisschen besser reduzieren. Und dann fragt sie mich, ob ich ihr das besorgen kann. Also diese fehlenden Ersatzteile und ein bisschen Liquid. Ja. Aber fühlt sich schon so ein bisschen fehlplatziert, im direkten Umfeld der Gemeinde in so einen E-Zigaretten-Shop zu gehen. Und sich dann beraten zu lassen, welches Ersatzteil denn und wo das reinkommt und wie man das benutzt und so. Hat er eine Mütze aufgesetzt. Hab gebetet, dass da keiner von meiner Gemeinde vorbeiläuft. Das ist die Schmerzgrenze. Wie weit gehen wir ran an die Schmerzgrenze? Um einmal Zahlen habe ich gedacht, komm, das gibst du ihr aus. Ich hätte jetzt noch rechtschaffen und präzise sein können, zumindest habe ich es nicht bezahlt. Ich habe mich entschieden, ich bezahle sie auch. Warum das Ganze? Warum diese Streiterei? Warum können wir nicht einfach so weitermachen wie bisher? Ja? Dann sind wir einfach Gemeinde bis zum nächsten Streit, teilen uns. Bis zum nächsten Streit und teilen uns so lange, bis wir alleine sind. Gründen eine Konfession nach der anderen. 40.000 soll es ja schon geben. Bis jeder seine eigene Konfession ist. Und warum sollen wir nicht richten? Ich glaube, die wichtigste Antwort auf die Fragen, die wir gestellt haben, und wir haben ja jetzt einen ganzen Haufen, den wir vor uns her schieben, die steht noch aus. Was es nicht gibt, und das ist auch schon mal eine Ankündigung, was es bei mir nicht geben wird, auch an diesem Nachmittag, ist eine ausgefeilte, psychologisch wertvolle, soziologisch tragbare und philosophisch fundierte Methode des sozialen Miteinanders zur Einübung. Ja? Sodass ich jetzt hierher komme als Lehrer und euch sage, Freunde, ich habe das Ganze mal studiert. Und ich habe dann ein Modell erarbeitet. Und wenn wir uns an das Modell alle halten, dann wird es auch was mit uns. Auch Paulus geht diesen Weg nicht. Für Paulus gibt es immer nur einen Weg und das ist ein Weg zurück in die Mitte des Evangeliums. Es gibt für ihn nur die Geschichte Gottes mit uns, Für Paulus ist der Glaube nicht etwas, das ich ausübe, sondern der Glaube ist etwas, was Gott an mir ausübt. Schon der erwähnte Karl Barth übersetzte damals relativ fortschrittlich das Wort Glauben im Römerbrief mit Treue und meinte damit den Glauben, den Gott zu uns hat. Und nicht der Glaube als Leistung, die wir zusammenscharren müssen. Und die großartige Erzählung, wie Gott treu ist, die schwingt ja auch in diesem Kapitel mit, dass er sagt, Christus ist zu uns gekommen. Die einzige Hoffnung auf Einheit, die wir haben, liegt in Jesus Christus. Nicht in einer Methode, nicht in einer Aneinanderreihung von Glaubensgrundsätzen oder Beschlüssen. Und wir müssen nicht richten, weil das gar nicht unser Job ist. Er sagt, das hat Gott bereits gemacht. Und er hat es am Kreuz gemacht. Und wir, die wir ihm nachfolgen, sind, ob alles Fresser oder Gemüse, Heini, Befreite, Freigesprochene vor Gott. Und wir gehen doch alle verantwortlich unseren Weg. Paulus geht es nicht darum zu klären, wer die Starken und die Schwachen sind, sodass die Starken einmal mehr gewinnen können, sondern wie wir aufeinander achten. Stark ist nur der, der stark im Aushalten ist. Stark ist der, der die Unterschiede aushält, der, wenn nicht seine Musik gespielt wird, trotzdem sitzen bleibt. Der nicht lästern muss, weil ein anderer andere Essensüberzeugungen hat. Warum? Weil Christus uns auch ausgehalten hat und er hält uns auch immer noch aus. Es gibt für Paulus keine vollkommene Einheit in den Dingen. Es gibt für ihn nur Einheit in Jesus Christus. Am Schluss möchte ich euch auf eine Klammer aufmerksam machen. Und diese Klammer, nach dieser Klammer habe ich diesen Textabschnitt auch gewählt. Und dann erzähle ich euch noch eine kleine Geschichte. Und dann, liebe Kinder, ist die Predigt vorbei. In 15 Vers 7 haben wir diesen Abschnitt enden lassen. 14 Vers 1, wo wir anfingen, sagt, den Schwachen aber im Glauben nehmt auf. 15 Vers 7 sagt, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. 14 Vers 3, Gott hat euch aufgenommen. Das Wort, was hier verwendet wird, ist immer das gleiche Wort. Es heißt willkommen heißen. Es heißt mit offenen Armen begegnen. Es heißt bejaht. Gott hat dich bejaht. Er nimmt dich auf. Willkommen heißen. Ich möchte euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Das mache ich nur, weil ich jetzt im Süden bin, weil ich im Norden habe ich die wahrscheinlich so schon zu oft erzählt. Sie würden sagen, immer die gleichen Geschichten. Vom Willkommen heißen. Willkommenskultur. Ich war im Studium. Damals, ich war im Ausland, in Südafrika, und wir machten als Gruppe eine Tour. Wir hatten Ferien, haben eine Tour gemacht, sind mit dem Bus da durchs Land gefahren, hoch nach Botswana und haben da in irgendeiner Missionsstation so einen Baueinsatz, ihr kennt das, ne? Alle nach oben gekarrt, Schippe in die Hand, müssen wir mal hier ein paar Fundamente in die Wüste legen. Und dann haben wir da 14 Tage, wie sagt man hier unten, geschafft. Ne? Und dann sind wir auf dem Rückweg in Johannesburg vorbei und In Johannesburg war geplant, dass wir in einer Gemeinde einen Gottesdienst gestalten. Wir hatten unter uns natürlich etliche vom Predigerseminar, ein paar musikalische Leute dabei. Und wir haben das so gemacht, diese ganzen 14 Tage oder drei Wochen waren wir unterwegs. An jedem Sabbat, ob wir in Botswana waren oder wo immer, wenn wir am Sabbat irgendwo in der Nähe von der Gemeinde waren, haben wir gleich den ganzen Gottesdienst gestaltet. Singet und preiset dem Herrn, Verkündigung, das volle Programm. Haben wir auch in der Gemeinde gemacht. Kommen da also an, unser Bus fährt hervor. Der Bus sah schon nicht repräsentativ aus. Ja? Dieser Bus, der hat auch auf der Fahrt komplett einmal die Hufe hochgerissen. Und wir kamen zwei Tage später zur Schule, was wir cool fanden. Ne? War ja mit Genehmigung der Schule, wir saßen fest. Aber da sind wir jetzt, steigen aus. Wenn man so 14 Tage unterwegs ist, auf Bautour, dann hat man nicht den guten Zwirn dabei, sondern man nimmt eher ein bisschen lockere Sachen mit. Und so stiegen wir alle aus. Und da stand er an der Tür. Der Präzise. Brother Poli. So hieß er. Brother Poli. Korrekt gekleidet. Anzug. Krawatte. Und er stand dort an der Tür, wie bei uns die Jungs auf der Reeperbahn. Ne? Du kommst hier nicht rein. Ne? Der hat immer erst geguckt. Es gab so eine Art Musterung, bevor man den Gottesdienstsaal heilig und ehrfürchtig betreten durfte. Nun war ganz offensichtlich schon bei der ersten Sichtprobe fielen wir durch sein Raster durch. Ja. Wir waren kein Haufen, der seine Gemeinde betreten sollte. Das hat er uns auch ganz klar gesagt. Hochempört ging er also auf den Leiter unserer Gruppe, Onkel Pete nannten wir ihn nur, zu. Sagt er, was ist denn das für ein Pennerhaufen, der hier ankommt? Und ihr kommt auch noch hier von der Hochschule und wollt einen Gottesdienst machen. Da war der jetzt schon halb vom Glauben abgefallen, als er uns sah. Und da sagte er, guck mal, wie die rumlaufen hier, Hemd aus der Hose, keine Krawatte, wo ist das Jackett und so. Da bemühe ich mich hier seit Jahren darum, dass wir ein angemessenes Erscheinungsbild als Gemeinde abgeben und dann kommt ihr angerockt. Und zeigte irgendwie auf mich, ich weiß nicht warum. Und ich kann euch versichern, ich hatte damals kurze Haare. Weitgehend. Und schlau wie er war als Pädagoge, sagte er, da ist der Dennis, sag's ihm doch selber. Ja, da hätte ich ihm schon eine reintun können für, ne? Kommt also dieser Bruder da auf mich zugestochen und ich ahnte schon, der will mich nicht loben und mit offenen Armen willkommen heißen, sondern der hat was zu klären. Und fing auch gleich an, ne? Ja, Pennerhaufen und so. Was denkt ihr euch eigentlich? Und ich dachte, wie kommst du aus der Nummer raus? Ne? Ich erzähle die Geschichte auch deswegen ungern, weil es eine der wenigen Geschichten ist, wo ich stolz bin auf mich. Ja? Wo mal was geklappt hat. Natürlich nicht ganz uneigennützig, weil ich dachte, wie kommst du aus so einer Nummer runter? Entweder du gehst voll rein, dann heißt es, wir stellen jetzt mal fest argumentativ, wer der Starke ist und wer der Schwache. Ja? Und Freundchen, du musst älter sein als ich, aber ich kann auch argumentieren. Das wäre die eine Methode gewesen. Die andere Methode, für die ich mich dann entschied, war, du musst ihn ablenken. Du musst ihn einfach auf ein anderes Gleis führen. Ja? Und dann habe ich so gesagt, oh Mensch, das tut mir ja leid, dass ich hier eure Gepflogenheiten nicht kenne. Ich komme ja aus Deutschland. Und das war so das erste Störmanöver. Und der Herr war gut zu mir. In dem Moment sagte er, meine Tochter wohnt auch in Deutschland. Das hätte er nicht sagen dürfen. Weil er wusste, jetzt habe ich ihm am Familienwickel, da kommt er auch nicht mehr raus. Ne? Sagt, deine Tochter in Deutschland, ja, wo wohnt sie denn? Im Süden, im Norden, im Osten und Westen, was macht sie denn da? Und hat die denn auch Kinder? Hast du Enkel? Wie alt sind die? Wie heißen die? Und er fängt mir das alles an zu erzählen. Und dabei stelle ich schon fest, läuft auch nicht gut mit seiner Tochter. Es wunderte mich nicht. Aber dahinter verbarg sich und darunter für mich deutlich sich mir doch ein gewisses Leiden. Seine Frau gestorben, er alleine, dann noch in dem Land, die einzige Tochter und Enkel weit, weit entfernt. Nachdem wir so vor dem Gottesdienst unsere 10 Minuten miteinander geredet hatten und ich einiges über ihn wusste und seine Familie, begann der Gottesdienst und es nahm seinen Lauf. Er ging nochmal auf Onkel Piet zu und sagte ihm etwas grummelig, ja, ich glaube, der Dennis hat den Herr Jesus auch lieb. So weit war er gekommen. Gottesdienst erfolgreich hinter uns gebracht, stehen wir da, wie das da unten üblich ist, alle aufgereiht, jeder gibt jedem die Hand, so eine ganze Handschüttelorgie, dann eins nach dem anderen, wunderbar. Aus der Küche dampft schon der Geruch des Potlucks entgegen, den sie vorbereitet hatten. Die Jugendgruppe wartete auf uns, wir wollten den Nachmittag nur zusammen verbringen mit den hübschen Jugendlichen. Und da sind wir nun nach dem Gottesdienst und Bruder Pauli kommt auf mich zu, drückt mir die Hand und sagt, ich möchte, dass du heute mein Gast bist. Und ich dachte innerlich, da bist du der Einzige. Ja. Und habe natürlich das gesagt, was naheliegend war. Ja, die Jugend hat dir was vorbereitet und unser Bus geht dann auch um 15.30 Uhr, ich weiß ja nicht, wo du wohnst und die Fahrtwege und hab da rumgeeiert. Da sagt er, habe ich mit Onkel Piet alles schon geklärt. Ja. Du kommst zu mir zum Essen, nachher bringe ich zurück, der Bus wartet auf dich, ist überhaupt kein Problem. Und dann bin ich mit Bruder Pauli mitgegangen. Ein Erlebnis, das mich bis heute noch berührt und begleitet. Mit dem Bruder, mit dem eigentlich keiner so richtig nach Hause wollte. Der so stachelig war in seiner Präzision. Ich weiß noch, wie ich an seinem Tisch saß, in den Vororten von Johannesburg. Ärmlich. Kleines Arbeiterhaus, runtergekommen, arm. Und er fing an, seine komplette Lebensgeschichte zu erzählen. Und ihr könnt euch denken, das war eine harte Nummer, was er alles mitgenommen hatte. Könnt ihr euch denken, dass jemand, der so wird, nicht umsonst so geworden ist. Was er für die Gemeinde getan hatte. Wie er mit einer Hautfarbe, die einfach nicht zuzuordnen war, in dem Südafrika damals mal weißer war, mal farbiger in seinem Pass und auch mal schwarzer. Und alle Diskriminierungen, die es gab, abgegriffen hatte. Sein Berufsleben. Ich sage ja, damals hatte ich kurze Haare, aber die waren auch schon mal vorher lang gewesen. Und ich hatte mir, das war so 90er Jahre, war das mal so Mode, hatte ich mir so einen kleinen Zopf da gelassen. Ne? Den hatte ich schon versteckt gehabt, als ich am Anfang merkte, es gibt hier Probleme. Ich dachte, wir wollen das ja nicht zu sehr. Dann erzählt er mir noch, ja, ich war ja mal Friseur. Und die Jungs heute mit ihren Frisuren, dachte ich, oha. Und habe das versteckt, dass er das nicht sieht. Einander willkommen heißen, Freunde. Bis an die Schmerzgrenze gehen. Die Einheit in Jesus Christus. Den durfte ich erfahren an dem Tag. 3 Stunden haben wir zusammengesessen. Ich habe mir das alles angehört. Wir haben lecker gegessen zusammen. Es war nicht so lecker wie das, was die anderen hatten. Ich hatte nicht so eine geile Zeit wie die, die dann nachher mit den Jugendlichen sagten, was hatten wir eine schöne Jugendstunde. Ich hatte meine Seelsorgeeinheit da. Und es berührt mich noch heute, ihr merkt das, dass er mich mit den Worten wieder zurückbrachte. Ich habe heute einen Freund gefunden. Das ging nicht mit Argumenten. Das ging nur mit dem, was Paulus seinen Leuten nahelegt. Nehmt einander auf in der Liebe, im Interesse füreinander, in dem, was ihr teilt, in dem, was euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Das funktioniert. Amen.